alles hat einen Anfang. Und manchmal ist es gut, wenn man weiß, wie es losgegangen ist. Und zwar, Gerd, wie bist du auf die Idee gekommen, Männersabbate zu wollen?
Männersabbate. Bei uns oben eigentlich unbekannt. Und deswegen fange ich mal mit dem an, was eigentlich bekannter ist. Das sind ja die Frauensabbate. Und ich finde es gut, dass es sie gibt. Und ich finde es gut, dass wieder ein Raum, auch immer ein Raum geschaffen wird, wo Frauen sich auch untereinander unterhalten können. Sei es an Wochenenden, sei es an einzelnen Tagen. Heute ist in Rostock Frauensabbat. Da freue ich mich dann immer, dass ich dann in der Küche arbeiten kann. Ist mir sonst auch möglich, aber da dann ganz besonders. Da versuche ich dann immer, möglichst viele Männer dazu zu kriegen. Das passt alles. Warum aber Männerarbeit? Also wir haben die Kinderbetreuung, die Kinderarbeit, wir haben die Pfadfinder, wir haben die Frauen. Und wer fehlt? Das sind die Männer. Dann dachte ich, ja, besteht da eigentlich ein Bedürfnis? Ist das eigentlich wirklich wichtig? Haben wir Themen, die anders sind als Frauenthemen? Wer, auf jeden Fall, danke. Wer jetzt meint, es geht mir darum, Lagerfeuer muss immer dabei sein und wir müssen alle Holz hacken gehen und so weiter, sage ich, komm, dann geh zu den Pfadfindern, da bist du gut aufgehoben, das ist okay. Das trifft aber nicht jeden. Und deswegen dachte ich, naja, wie sieht es mit der Männerarbeit aus? Und dachte ich, wir bringen das mal als Thema.
Ich kann mich erinnern, du hast dich irgendwie geärgert, dass für Männer nichts passierte. War das so?
Fast. Es gab eine Frauenveranstaltung zu Evangelisation mit sozialen Medien. Das Thema fand ich extrem interessant, weil soziale Medien, ja, bin ich schon auch ein bisschen aktiv. Und warum darf ich da jetzt nicht hin? Und dann habe ich mit Nancy gesprochen. Nancy Duske kenne ich ganz gut und wir haben uns unterhalten. Und ja, du kannst damit hin. Dann sage ich, ja, aber das ist es jetzt nicht. Ich möchte jetzt nicht aus eurer Gnaden eingeladen werden zu einer Veranstaltung, wo ich eigentlich gar nicht hingehöre. Also das war so diese Beschränkung, wo ich sagte, bitte, dann macht diese Veranstaltung doch eigentlich aus so für Männer und Frauen. Das war so der Anfang. Ich dachte, okay, vielleicht müssen wir da einfach mal drüber reden und drüber nachdenken, warum wir da plötzlich hinten runterfallen.
Ja, okay. Ich weiß, die Frauenarbeit soll es schon mehr als 30 Jahre geben. Ja, in der Hanse-Vereinigung, so viel weiß ich. Wie das hier in Niedersachsen war, kann ich jetzt nichts zu sagen. Ne, Männerarbeit findet statt in der Pfadfindergruppe.
Auf jeden Fall. Aber es trifft eben nicht jeden.
Nee. Und vor allem dann, wenn die Kinder raus sind, was passiert dann? In alten Pfadfinder? So eine Silberlocke da?
Gibt es.
Ja. Was denkst du, was sollten wir auf den Weg bringen?
Das war die Frage, die ich mir auch gestellt habe, die ich noch nicht so ganz beantworten kann. Da bin ich eigentlich eher auf eure Mitarbeit oder wir sind von eurer Mitarbeit abhängig, zu sagen, was sind denn die Themen oder auch die Aktionen, die uns interessieren, wo wir sagen, das würden wir gerne mal zusammen machen. Was kann man da etablieren? Wo man sagt, ja, das ist es. Aber ich meine jetzt nicht im Wald und sich einen Unterstand bauen und sonst was, das meine ich nicht, sondern einfach gibt es auch
Themen. Kann man ja auch machen.
Kann man auch machen, gerne. Pfadfinder sind eine tolle Sache, will ich gar nichts gegen sagen, aber wir wollen jetzt keine Parallelorganisation dazu aufbauen. Sondern einfach so, gibt es Themen, die uns wichtig sind, über die Männer eigentlich oftmals vielleicht gar nicht den Raum finden, drüber nachzudenken. Also auch themenlastig, auch Aktionen. Was würde uns denn interessieren? Wollen wir gerne mal eine weitere Wanderung machen? Wollen wir dies machen, jenes machen? Keine Ahnung. Das ist natürlich jetzt auch von jeder Person abhängig. Und man muss gucken, auf welche Themen man einen guten Konsens findet, wo viele sagen, ja, das würde mich mal interessieren, da bin ich dabei.
Und deswegen haben wir heute Nachmittag eine Veranstaltung. 14 Uhr treffen wir uns. Gerd habe ich mitgebracht, er wird die Moderation da übernehmen. Ich werde bloß eine Andacht halten, weil die Predigt ist heute Vormittag schon dran. Ihr Männer, liebe Brüder, auch das ist ein Bibeltext, ihr kennt ihn, ja. Ihr seid herzlich eingeladen, 14 Uhr dabei zu sein. Macht mit. Wir wollen über die Frage nachdenken, was interessiert uns Männern eigentlich? Wofür können wir uns denn begeistern? Ich weiß, wofür ich mich interessiere. Ich bin zum Beispiel Seekajaker. Ja, ich bin von Dänemark nach Polen gepaddelt. Wer macht das nächste Mal mit? Hey, geht auch tatsächlich eine Hand hoch. Ich weiß, Gerd hätte das zumindest drauf, wenn er die Zeit dafür finden würde. Ja, ne? Aber die Zielgruppe, die das macht, ist so klein, dass ich das nicht ausschreiben werde. Versteht ihr? Aber was wird die Zielgruppe sein, die uns beschäftigt? Heute Nachmittag, 14 Uhr. Da denken wir drüber nach. Danke. So, ihr sollt sehen, dass es wirklich ernst wird. Jetzt wird es rustikal. Ich lege mir tatsächlich ein Hackebeil auf die Schulter. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch Männern macht gelegentlich Holz. Darf ich mal sehen? Oh, da gibt es ein paar. Ja, aber mehr als 10 Hände, glaube ich, waren es wohl nicht. Ja, da ist dann wohl schon die Grenze. Aber immerhin so viel. Ich habe mir von einem Fachmann sagen lassen, wenn ich mit, ja vielleicht, das ist eine sogenannte Spaltaxt, keine Forstaxt, sondern eine Spaltaxt. Ja, hier sind 2,5 Kilogramm vorne dran. Wenn ich so aushole und kräftig draufhaue auf den Klotz, dann sind auf die Schneide vorne etwa 17 Tonnen, die zuhauen. 17 Tonnen! Ja, habe ich mir sagen lassen, ich habe es nicht gemessen. Ja, aber das ist interessant. Eine Männerarbeit, ganz sicher. Aber ich habe auch schon Frauen hacken sehen. Meine Mutter konnte das auch. Ja, früher war das ja noch verbreiteter, dass man solche Dienste machen musste. Alles hat seinen Anfang. Ich bin Hans Hagen Zwick, oder anders ausgedrückt... Menjasavut Hans Hagen Zwick, Dobroje Utro, Paduskin Janje Panimajo. Deswegen rede ich jetzt in Deutsch weiter. So viel vielleicht. Aber ich war Pastor in 10 Jahre in Sachsen, 5 Jahre in Thüringen, 18 Jahre in Nordrhein-Westfalen. Ja, und jetzt mittlerweile schon im Sommer sind es 13 Jahre in Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin rumgekommen, habe so manches erlebt und manches gesehen und ich weiß, die Dinge sind überall anders. In Geldern zum Beispiel hatte ich mit einer Gemeinde zu tun, da kamen 200 Leute zum Gottesdienst. Ja, und das waren fast alles Russlanddeutsche. Ja, da habe ich mein Russisch schon ein bisschen aufgewärmt. Ja, so gut kann ich es aber nicht, dass ich darin predigen kann, deswegen mache ich es lieber in Deutsch. Okay. Ich habe hier ein Zitat aus dem Buch von John Eldridge, Der ungezähmte Mann. Nachdem mehr als eine ganze Generation am Sabbatverständnis der Frau gearbeitet und ihr Selbstverständnis gestärkt wurde, stellt sich zunehmend die Frage, wo sind die Männer geblieben? Brauchen wir einen Männersabbat? Nein. Wir sind bisher auch ohne ausgekommen. Aber was wir Männer brauchen, ist die Erlaubnis, ein Mann zu sein. Ihr werdet denken, ist doch selbstverständlich. Wir sind es halt. Ich bin nicht so sehr davon überzeugt und das hat seinen Grund. Was tut Männern gut, darüber nachzudenken, ist wichtig. Meine erste Antwort ist, wenn sie das sein können, was sie sind. Aber was sind sie? Was ist typisch männlich? Gibt es eine biblische Männerrolle? Ist sie als Führungsrolle gedacht? Im Rahmen des Patriarchats wird man das denken. Ist ja normal. Ja, aber inzwischen auch die Frauen. Und die werden auch da mehr. Ja. Es ist so, dass wir verunsichert sind. Und der Grund ist relativ einfach. Bitte schaut doch mal in den Schulen hinein. Werden die Jungen von Frauen oder von Männern unterrichtet? Ah. Ist so. 10 Jahre lang, 12 Jahre lang, von Frauen. Und die sind alle verunsichert, was ihre eigene Rolle betrifft. Ich merke das dann, wenn ich mit ihnen über solche Themen rede. Ja, das geht weiter und jetzt will ich euch ein paar Bilder zeigen. Muss ich mal gucken, wo habe ich das Ding? Ja, da seht ihr mich. Das hat übrigens Gerd Kindl gemacht. bei uns in Rostock hinten im Garten. Ja. Kennt ihr dieses Bild? Das ist eine Kunstfigur. Schon mal gesehen? Bei den Jüngern bin ich mir ganz sicher, dass sie das gesehen haben. Und manch einer wird denken, was traut der sich hier? Ja, aber das hat einen Grund. Ihr seht, das ist ein Mann und trotzdem hat er frauliche Züge. Das hat er bewusst so provoziert. Ja? Bitte schaut doch mal rein in die Gemäldegalerien, wenn ihr Bilder von Jesus seht. Die sehen alle so aus. Merkt ihr was? Unser Jesus-Bild ist stark weiblich geprägt. Das betrifft selber die Prediger, die darüber predigen. Sie predigen von der Liebe. Und wovon denn sonst? Von der Liebe Gottes und von der Liebe zu Jesus. Und was machen die Künstler, wenn sie das hören, wenn sie das lesen? Seit Jahrhunderten hören sie ja den Theologen zu. Was machen die? Sie malen ein Jesusbild, das weiblich aussieht. War Jesus wirklich so? Ganz sicher hatte er eine weibliche Seite. Das möchte ich nicht in Frage stellen. Und er konnte mit Frauen sehr, sehr gut umgehen. Wenn man sich die Geschichten durchliest, hat man ein Gefühl, dass er eine ganz andere Art hat, als Mann mit Frauen zu reden, als das in seiner Zeit üblich war. Paulus hat nicht so viel Kontakt mit Frauen gehabt.
Petrus auch.
So ist es. Der war sogar verheiratet. Ja, so war das. Was tut Männern gut? Die Frage muss ich natürlich bewegen. Ja. Ich habe eine Werbung für den Männersabbat. Nee, vielleicht so viel noch. Schauen wir in unseren Gottesdienst rein. Dreht euch mal um. Was habt ihr, sind hier mehr Männer oder mehr Frauen im Raum? Mehr Frauen. Das ist nicht nur hier so. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal der Gemeinde Lüneburg. Das ist überall so, in ganz Deutschland, in allen Kirchen. Es sei denn, es ist ein reiner Männergottesdienst. Davon gibt es nicht so viele. Selbst zum Männersabbat haben wir das nicht verändern können. Ist so. Und die Frage muss doch erlaubt sein, warum ist das so? Die Frage ist doch, wie kommt es, dass wir Frauen als Kirche eher ansprechen können als Männer? Kann ja gar nicht anders sein, sonst wären die auch da. Darüber nachzudenken ist wichtig, weil sonst kriegen wir sie nicht in unsere Gottesdienste. Ich selber habe sehr viele Frauen eingesegnet als Gemeindeälteste. Als Kind habe ich da keine Frauen erlebt. Heute ist das anders. Das möchte ich gar nicht beklagen. Das bereichert das Gemeindeleben, davon bin ich zutiefst überzeugt. Die Frage ist nur, wo bleiben die Männer? Die ziehen sich zurück, immer weiter. Zumindest ist das meine Beobachtung. Wenn ihr das anders macht und anders hinkriegt, dann kann ich euch beglückwünschen. Aber so gut kenne ich euch nicht, dass ich dazu jetzt eine Aussage treffen kann. Kann man da was dran ändern? Vielleicht, indem man diese Dinge einfach bewusst macht, indem man sie anspricht, so wie ich es versuche. Aber das ist gar nicht so einfach. Als ich die Männersabbate beworben habe, habe ich das praktisch in das Vereinigungsbüro geschickt mit dem Hinweis, das doch bitte für die Werbung in den Veranstaltungskalender zu übernehmen. Wisst ihr, was die gemacht haben? Mein Bild haben sie rausgenommen und das haben sie reingenommen. Darüber haben Frauen übrigens entschieden. Denn die sind für das Layout des Veranstaltungskalenders verantwortlich. Das spricht für sich, oder? Ja, da sitzen Männer in der Runde. So stellen sich Frauen einen Männersabbat vor. Versteht ihr? Na, ich weiß nicht, ob sie es verstanden haben. Aber auch die leben ja von den Bildern aus der Tradition, aus der wir kommen. Das können wir gar nicht ausbremsen. Das steckt so in uns drin. Das ist wie ein traditionelles Gen, das die Christenheit seit Jahrhunderten pflegt. Wenn ich darüber nicht rede, nicht predigen würde, ja, manchmal muss ich ein bisschen provozieren, was ich vorhin mit dem Bild gemacht habe, würden wir das gar nicht ins Bewusstsein kriegen. Ich habe ein Deutschland-Ticket. Und in Mecklenburg-Vorpommern kostet das im vergangenen Jahr 29 Euro. Könnte ich vorstellen, mit 29 Euro einen ganzen Monat durch ganz Deutschland zu reisen? Jetzt kostet es 38 bei uns. Immer noch gut. Ja, lohnt sich immer noch, wenn man das unbedingt machen will. Und ich habe gedacht, ich hole mir so eins und dann teste ich mal, wie das funktioniert. Was passiert da, wenn sich einer, der als Pastor über mehrere Jahrzehnte mit dem Auto umhergefahren ist, plötzlich in den Zug setzt und guckt, was denn da abgeht? Ich will euch beschreiben, was ich sah. Ich bin also in den Zug gestiegen und in meinem Abteil rechts und links von beiden Seiten waren etwa 5, 6 junge Männer. Worüber haben die sich unterhalten? Über Boxen. Ich habe schon gedacht, gehöre ich jetzt hierher? Und dann fingen die an, Boxkämpfe zu imitieren. Ja, so richtig mit Schlagtechniken, haben das beschrieben, haben erzählt und hatten einen Riesenspaß dabei. Die haben eine halbe Stunde, so lange saß ich da, dieses Thema bewegt. Ich saß mittendrin und dachte, bin ich schon zu alt dafür? Und die waren in ihrem Element. Die hatten so viel, sie hatten so viel Freude, bei ihrem Thema zu sein. Die waren nicht aggressiv. Die waren befreundet, hat man sofort gemerkt. Die haben über das geredet, was ihnen Spaß machte, was ihnen durch den Kopf geht. Nun sind wir als Christen natürlich geprägt. Meine Eltern haben den Zweiten Weltkrieg durchlebt. Und die haben mir Geschichten erzählt, die gar nicht mehr so in unsere Welt passen. Es ist so. Und einer der Gründe war gewesen, dass ich als Junge mit Kriegsspielzeug nicht spielen durfte. Die haben mir das nicht gekauft, die haben mir das nicht zugelassen. Als ich dann so 13, 14 Jahre alt war, habe ich mir Waffen selber gebaut. Flitzbogen, Schwerter, Pistolen, die haben sogar geschossen. Und das war alles eher gefährlicher als das Kinderspielzeug, das man kaufen kann. Das ist in mir drin gewesen. Es ist in mir drin gewesen. Das konnte ich gar nicht verhindern. Ich war ein junger Mann. Ne? Selbst die Erziehung meiner Eltern, die sehr christlich war, hat daran nichts geändert. Mein Vater hat davon nichts gehalten, meine Mutter auch nicht. Und trotzdem ist es passiert. Kürzlich war ich bei einem Kollegen in Oldenburg und da habe ich übernachtet, weil der Weg von Mecklenburg-Vorpommern nach Oldenburg recht weit ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, rufst mal einen Kollegen an, vielleicht hat er eine Unterkunft. Er hat gesagt, komm zu mir, wir haben Platz. Ja, und dann saß ich Freitagabend im Kreise der Familie, 4 Kinder dabei, 2 Jungen, 2 Mädchen. Und plötzlich geht das Licht aus. Und die beiden Jungs zogen Lichtschwerter. Und fingen an einen Schaukampf vom mir zu machen. Da habe ich mich gefragt, was geht denn da ab? Die Söhne eines Pastors. Und die beiden saßen da und haben sich geschämt. Und ich habe ihnen gesagt, das kriegst du nicht raus. Da kannst du dir Bibel lesen von vorne bis hinten, da werden diese Geschichten beschrieben. Im Kindergottesdienst habe ich diese Bilder alle gesehen. David und Goliath kämpfen. Das waren die schönsten Geschichten. An der Bibel liegt es gar nicht. Wirklich nicht. Wir blenden etwas aus. Das kann mit der deutschen Geschichte zu tun haben. Das kann mit unserem Wesen als Kirche zu tun haben, da wir ja in der Regel als Adventisten den Nichtkämpferstatus vertreten. Zu dem ich auch stehe. Ja, das will ich gar nicht verändern. Aber die anderen Fragen, die um das Mannsein gehen, auszublenden und die Darstellung in der Predigt oder wo auch immer so zu gestalten, dass diese männliche Seite ausgegrenzt wird, führt dazu, dass immer weniger Männer unsere Gottesdienste besuchen. Das ist meine Meinung. Ihr dürft anderer Meinung sein, ihr dürft auch gerne mit mir diskutieren. Ich lasse auch mit mir reden, vielleicht habt ihr ja recht. Aber ich habe zu lange in diesem Beruf gearbeitet, um zu ahnen, dass es sehr wahrscheinlich so ist. Will ich meine Tage als Mann damit zubringen, wie ich am besten meine Fingernägel pflegen kann? Ist das ein männliches Tun? Kann nicht schaden, meine ich, aber ist es das höchste Ziel meiner Männlichkeit herauszufinden, wie ich mir selber die feinsten Manieren beibringen kann? Nichts gegen Manieren. Aber als Top-Thema des Mannseins darf ich fragen, wovon träumt ein Jungenherz? Wollen Sie nur ein harmloser, netter Kerl werden, wenn Sie groß sind? Schauen wir rein in die Bibel. Und der Herr sprach zu ihr: Zwei Völker sind in deinem Leibe, und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Schoß. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein, und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz behaart, wie ein Fell. Und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder. Der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau und sie nannten ihn Jakob. 60 Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Und als nun die Knaben groß wurden, wurde Esau ein Jäger und streifte auf dem Felde umher. Jakob aber war ein ruhiger Mann und blieb bei den Zelten. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbrett. Hier fehlt eine Seite, okay. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Felde und war müde und sprach zu Jakob: Lass mich schnell von dem Roten essen, dem Roten da, denn ich bin müde. Daher heißt er Edom. Aber Jakob sprach: Verkaufe mir zuvor deine Erstgeburt. Esau antwortete: Siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da die Erstgeburt? Jakob sprach: So schwöre mir zuvor. Und er schwor ihm und verkaufte so Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau seine Erstgeburt. Esau. Mal reingefühlt gefragt, wen nehmt ihr als männlicher wahr? Esau oder Jakob? Ihr seid schon vorsichtig. Esau habe ich aber zuerst gehört. Und von den meisten wird das auch so wahrgenommen. Und ich habe es immer so schon als Kind gefühlt, dass es so ist. Es ist so. Ja. Esau ist ein Abenteurer. Er nimmt, was er kriegen kann. Ja, was kostet die Welt? Er ist ein Bauchmensch, der spontane Entscheidungen trifft. Typisch männlich behaart, er lässt keinen Streit aus, er lebt ungebunden und frei. Er fühlt sich stark. Und als er heiratet, nimmt er gleich zwei Frauen aus dem Hethiterland, damit er seine Mutter damit ärgern kann, was er genau wusste. Ob diese Frauen ins Familienunternehmen passten? Die Eltern waren anderer Meinung, aber das hat Esau überhaupt nicht gejuckt. Er hat sein Ding durchgezogen. So war er. Er verkörpert das, wovon männliche Helden träumen. Er lebt eine Männlichkeit, nach der sich viele Männer sehnen. Ein gewiefter Geschäftsmann? Nein, das war der Esau nicht. Ja, das war nicht sein Ding. Das war nicht in ihm drin. Das hatte Gott auch nicht vor. Nur eins ist klar, das Herz des Esau bekehrt war es nicht. Beim Jakob aber auch nicht. Jakob ist ein Muttersöhnchen. Er lebt unter dem weiblichen Schutz. daheim bei den Zelten. Haare hat er nur wenig auf dem Körper. Das typisch Männliche fehlt ihm offenbar. Aber er ist mit Raffinesse ausgestattet und er ist strategisch gut aufgestellt. Er versteht es, Dinge erfolgreich auf den Weg zu bringen. Ja, und er hat sich mit seinem Bruder derart angelegt, dass er weglaufen muss. Denn einem Kräftemessen ist er ja nicht gewachsen. In der Fremde reift er zu einem erfolgreichen Cowboy, würden wir sagen. Ein Ranger. Oder man kann auch ganz deutsch Viehbauer dazu sagen. Er wird zu einem gewieften Geschäftsmann, strategisch gut aufgestellt, der planen kann über mehrere Generationen. Das tut er auch. Und sowas hat Esau nie gedacht. Seine Rolle als Mann ist anders ausgelegt. Ein bekehrtes Herz hat er nicht, trotz manch weiblicher Züge. Viele meinen, Jakob, der passe doch besser in unsere Kirche. Mit Esau können sie nichts anfangen. So sind die Strategien ausgerichtet. Viele Frauen beklagen, dass es ihnen schwerfällt, in das Herz von Männern vorzudringen. Dieses so andere Wesen. Liegt es vielleicht daran, dass sie in den Herzen der Männer etwas suchen, was nicht drin ist? Manchmal denken Mütter, wenn Jungen geboren werden, das Esauhafte, das muss weg. Ein häufiger Erziehungsansatz. Der Mann findet seine Identität nur dann in Gott, wenn er Mann sein darf. Sonst geht er oder kommt gar nicht erst. Männer ticken anders. Und mir geht es kaum anders. Wenn ich mir anschaue, wen betreue ich denn in den Gemeinden? Wen taufe ich als Pastor? Es sind mehr Frauen als Männer. So schnell kann ich das gar nicht ändern. Es ist so. Dem kann ich nicht ausweichen. Das ist die Realität. Ja, dabei ist es so, dass der Fußballplatz da viel besser hinkriegt. Habt ihr mal gesehen, wie begeisterungsfähig Männer da sein können? Wenn dann ein paar zigtausend Leute Tor brüllen, da wackelt das Stadion. Wart ihr schon mal drin? Lüneburg gibt es keine großen Mannschaften, ne? Aber nach Hamburg, da sieht es schon anders aus. Ja, es ist so. Folgendes war passiert. Wir waren als Pastor zusammen und hatten die Idee, Baden-Württemberg liegt sehr weit weg und Baden-Württemberg, die Pastoren in Baden-Württemberg, die kennen wir gar nicht. Ja, die ticken irgendwie anders, so sagt man. Aber ob das stimmt? Deswegen haben wir gedacht, machen wir mal eine gemeinsame Pastorentagung. Sind wir nach Mühlenramede gefahren ins Sauerland, das liegt in Nordrhein-Westfalen, ne, und hatten eine Begegnung mit den Kollegen aus Baden-Württemberg. Sehr spannend. Am Abend gab es das Freizeitprogramm. Da sind manche Fußballspielen gegangen, die anderen haben Tennis gespielt, die anderen haben Billard gespielt, andere sind schwimmen gegangen und der Rest in die Sauna. Nein, im großen Saal war ein Projektor aufgebaut. Und einen Internetanschluss hat man dort auch. Auf dem Programm stand Dortmund gegen Celtic Glasgow. Wisst ihr, wo die meisten Männer waren? Kein Unterschied, Baden-Württemberg. Oder Hansevereinigung. Die waren da. Die waren da. Und dann hat die Mannschaft auch noch 7-1 gewonnen. Ein Hallo. Im Herbst waren die Dortmunder noch gut. Im Augenblick sieht es hier anders aus. Aber so ist das Leben im Fußball. Und das ist kein Einzelfall gewesen. Ich kann mich erinnern, wir waren als Pastoren mal mit den Pastoren aller Europäer zusammen in Prag. Das war gerade der Sommer, als die Fußball-Weltmeisterschaft lief. Am Ende hatte Italien ja die Meisterschaft gewonnen. Die haben das Programm, die Organisatoren von der GK und von der EOD, die haben das Programm um die wichtigsten Fußballtermine drumherum gelegt. Nicht direkt drauf. Pastoren sind auch nicht anders. Auch nur Männer. Kannst du da auch nicht auswechseln. Die Bibel ist voll mit Gottesmännern und erzählt die Geschichten hauptsächlich von Männern. Es ist so. Und die Frage, warum erreicht es die Männer heute nicht, muss ja gestellt werden. Da kann man sich doch nicht permanent vorbeimogeln. Es gibt da eine sehr interessante Geschichte vom Vater Abraham, Patriarch. Der wird uns im Neuen Testament als der Glaubensvater beschrieben. Wenn es ein Vorbild in der Bibel gibt, dann ist es Abraham. Ohne jede Frage. Wird auch im Neuen Testament so kommentiert. Jetzt lese ich mal einen Text. Mal gucken, ob ich den auch hier drin habe. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Stellt euch, man hatte einen Hausstand, Mägde, Knechte, weiß nicht, etwa 1000 Leute, so schätzen die Fachleute. Etwa 1000 Leute sind mit Abraham ausgezogen in eine ungewisse Zukunft, mehrere tausend Kilometer weg von zu Hause. Würdet ihr das freiwillig machen? Bin ich mir nicht so sicher. Das machen nur Abenteurer. Und Abraham ist so einer. Der lässt sich drauf ein. Eine echte Männergeschichte. Aber diese Geschichte geht weiter. Nein, das ist... Jetzt geht es nicht zurück. Jetzt kommt es. Okay. Eine sehr spannende Geschichte. Das ist in Sodom und Gomorra passiert. Lot lebt da mit seiner Familie, der Neffe von Abraham. Und es sind 6 Könige, die sich Gedanken machen, wie kann man das ganze Jordantal in Besitz nehmen und alles, was an Reichtum vorhanden ist, mitführen, wegführen. Sie haben Krieg geführt. Und sie haben die Städte alle klein gemacht und haben alle gefangen geführt und alle Reichtümer, die verfügbar waren, mitgenommen. Abraham hört davon. Und dann erzählt die Bibel, er sattelt mit 318 Kriegern eine Truppe zusammen. Die jagen den 6 Königen nach, gewinnen den Krieg, entlassen alle Gefangenen nach Hause. Was für eine irre Geschichte. Der Glaubensvater Abraham. Versteht ihr, was ich meine? Abraham war ein Wüstenkrieger. Er war ein Nomade. Er lebte von Vieh. Es war schon damals so, dass Vieh begehrt war. Das war herumlaufender Reichtum. Musste man sehr gut verteidigen. Sonst war man es los. Abraham war ein geübter Wüstenkrieger. Ja. Es war nicht so, dass sie gebetet hätten, ja, 7-mal um die Stadt gelaufen wären und dann fallen die Mauern ein. Das ist später, ja, ist passiert. Aber bei ihm nicht. Er hat die Herausforderung angenommen. Die Bibel ist voll mit Gottes Männern, die mutig kämpfen, mit Gott im Herzen erfolgreich sind. Und an der Bibel und ihrem Inhalt liegt es nicht. Ihr erzählt eher Männer- als Frauengeschichten. Ich erzähle noch von einem. Das ist Paulus. Er erzählt Folgendes, indem er zusammenfasst, was er alles gemacht hat. Von Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geiselhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit geschlagen worden, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr von Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. Das ist das Leben von Paulus. Frauengeschichte? In diesem Fall nicht. Die gibt es in der Bibel. Sind auch sehr spannend übrigens. Ich habe mal zu einem Frauenbegegnungstag gepredigt, weil die mich eingeladen haben. Ich habe geliefert, na klar, was denn sonst? Eine Frauenpredigt. Ihr Schwestern, ihr seid heute nicht dran, tut mir leid. Heute sind es die Männer, aber kein Thema. Haben wir unsere Religion zu fraulich ausgerichtet, dass es oft nicht gelingt, Männern unsere Kirchen zu locken? Vielleicht ist es so. Ich will ehrlich sein, ganz sicher bin ich nicht, weil das müsste man genauer untersuchen. Ich kann nur Gedanken und Impulse aufnehmen, ne, und beobachten. Aber wahrscheinlich muss in dieser Arbeit etwas völlig neu justiert werden. Meine Erfahrungen als Paddler auf dem Meer sind ähnlich. Wer paddelt mit mir 3 bis 4 Wochen die Ostseeküste lang? Bei Wind und Wellen, Wellen so hoch. Ja, damit muss man umgehen können. Und nebenbei, die kommen von der Seite, nicht von vorne. Die muss man schön ausschaukeln. Und, macht jemand mit? Ja, deine Hand geht immer noch hoch. Aber die anderen wissen schon, warum sie sie lieber unten lassen. Ich kann das sogar verstehen. Die Zielgruppe, die sowas macht, ist klein. Aber was ich erlebt habe mit den Männern, mit denen ich gepaddelt bin, dauert es manchmal bis zu einer Woche, bevor die sich öffnen, bevor die erzählen. Die erzählen natürlich über alles Mögliche, die erzählen auch gleich, aber das sind Witze. Das sind humorvolle Bemerkungen, ein paar Nettigkeiten, die man eben so sagt, wenn man sich begegnet. Aber wer erzählt sofort, was da drin im Herzen ist? Und in den Männern gibt es nur wenige, die das sofort tun. Ich habe es erlebt. Es dauert bis zu einer Woche, bevor sie das machen. Ich habe knapp 30 Jahre lang Pastoren ausgebildet. Das war meine Profession. Ich habe also Prediger begleitet bis zu 5 Jahre, um sie praktisch Schritt für Schritt in die Aufgaben eines Pastors einzuweisen. Unter anderem hatte ich mit einem jungen Kollegen zu tun, der war etwas unsicher, ob er diesen Beruf überhaupt wahrnehmen sollte. Ja, das ist nicht einfach, wenn du dich darauf einstellen musst, so circa 40 Jahre diesen Beruf auszuüben. Viele meiner Kollegen schaffen das nicht. Die fallen vorher ins Burnout. Und ich kann das verstehen. Vor allem dann, wenn sie das Gefühl hat, das ist eigentlich nicht meins. Aber ich habe das zu spät entdeckt. Irgendwann habe ich ihn gefragt, als ich seine Unsicherheit spürte, sag mal, wofür schlägt dein Herz? Ich weiß, das ist eine brutale Frage. Da hat er bloß geweint und sagte, ich weiß es nicht. Da habe ich meinen Vorsteher gefragt, Dennis Meyer. Der ist auch Paddler, der versteht, wie ich arbeite. Ich sage, mit dem muss ich mal paddeln gehen, dann redet er vielleicht. Da sind wir eine Woche gepaddelt. Und wir hatten die Boote schon wieder verladen und eingepackt, haben uns verabredet, wir sind nochmal ins Restaurant gegangen und haben dort eine Pizza gegessen und dann fing er an zu reden. Wir saßen da 2-3 Stunden in der Gaststätte. Und da habe ich ihn nochmal gefragt, sag mal, wofür schlägt dein Herz? Dann sagte er mir, fürs Beten. Aber das reicht wohl nicht, um Pastor zu sein. Und wieder kamen ihm die Tränen. Ich dachte eine Weile drüber nach und sagte zu ihm, weißt du, fang einfach damit an. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Dauerte nicht lange. Er hatte 5, 6 Gebetskreise. Die hat er alle bedient. Aus diesen Kreisen sind in einem Jahr 5 Taufen geworden. Vorher hat er keine gehabt. Er hat seine Gabe entdeckt. Er wusste plötzlich, wofür sein Herz schlägt. Was in ihm drin ist, hat er gespürt. Er fing genau das an zu leben. Heute ist er ein geschätzter Kollege in einer Gruffstadtgemeinde. Mehr sage ich nicht. Ja, ihr werdet verstehen, jeder hat seinen Weg. Und der ist sehr, sehr unterschiedlich. Und bei jedem Mann anders. Und ich habe in meiner Arbeit bewusst drauf schauen müssen, was steckt im Menschen drin, um genau das zu entwickeln, um das eben freizuschaufeln. Was ist in den Männern drin? Manche von ihnen wissen es wirklich nicht. Trauen sich nicht, darüber zu sprechen. Die Unsicherheit. Sie wollen doch ein Mann sein. Da müsse man das doch wissen. Wie kann Jesus Platz im Männerherzen finden? Schauen wir uns nochmal Jakob an und Esau. Bei diesen Männern, so unterschiedlich die sind, wird das erkennbar. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ob es funktioniert. Ja. Mhm. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Lest euch bitte mal den letzten Satz nochmal durch. Du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und du hast gewonnen. Hat Gott ihn gewinnen lassen? Was ist das für eine Männerrolle, wo Gott selbst in den Kampf tritt mit einem Mann? Jakob ist ein Mann geworden, der verstand, inzwischen zu kämpfen. Musste er auch, hat eine riesengroße Familie und sehr viel Vieh. Muss man verteidigen können. Ja, im Wilden Westen würde man sagen, mit dem Colt in der Hand. So war das. Und Gott lässt sich darauf ein, mit einem Mann zu ringen, zu kämpfen auf die männliche Art. Bei Frauengeschichten kommt das so nicht. Da läuft es ganz anders. Versteht ihr, was ich meine? So ist Gott. Darauf lässt er sich ein. Gott ringt um das Herz dieses Mannes und macht es mit männlicher Art. Bei Esau arbeitet Gott ganz anders. Bei Esau weiß man sowieso nicht sehr viel, weil der Text in der Bibel erzählt gar nicht so viel, wie der sich bekehrt. Weil das auch ein spontaner Mann ist. Das ist einer, der Bauchentscheidungen trifft, der in der Situation plötzlich sich ändert. Ja, so ist das. Ich weiß nicht, habe ich jetzt diesen Text noch? Habe ich, ja. Nee, habe ich jetzt nicht. Will ich ganz kurz erzählen. Als er hört, dass Jakob mit seiner Familie zurückkommt, bietet er 400 Krieger auf. Das war kein Begrüßungskomitee. Da sollte es zum Kampf kommen. Das war sein Plan. Er wollte seinen Bruder tot machen. Sein ganzes Gefolge, seine ganze Familie. War seine Absicht. Die Geschichte kommt und verläuft. Ihr könnt sie gerne nochmal nachlesen. Und am Ende liest man das. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn und sie weinten. Versteht ihr, was ich meine? Beim Esau ist es wieder ganz anders. So arbeitet Gott. Er versteht es, Herzen zu verändern. Männerherzen. Das ist sein Ansatz. Das ist seine Idee. Ich lade euch ein, heute Nachmittag, liebe Männer, liebe Brüder, kommt. Lasst uns gemeinsam nachdenken mit Gerd, wie wir das ja angehen können. Diese Idee, weiterarbeiten, um hier etwas aufzuholen, was aus meiner Sicht neu justiert werden muss. Wer weiter lesen möchte und gerne liest, dem empfehle ich dieses Buch von John Eldridge, Der ungezähmte Mann. Es ist ein geistliches Buch, das von der Bibel her alles begründet. Da steht noch viel mehr drin, als ich gepredigt habe. Meine Predigt war schon fertig, bevor ich das Buch in die Hand genommen habe. So ist es manchmal. Dort steht, Männer sollten empfindsamer, berechenbarer, kommunikativer sein und zu ihren weiblichen Seiten stehen. Und das Ergebnis? Heute werden die Männer dafür kritisiert, dass sie keine rechten Männer mehr sind. Wie sieht Männlichkeit aus, die Stärke und Schwäche in gleicher Weise zulässt? Wir können Männer aus falschen und oberflächlichen Rollen herausfinden. Er beschreibt das in diesem Buch. Kann ich empfehlen. Ein letztes Wort als Schlusswort. Und dass das so in der Bibel steht, hat mich ermutigt, diesen Schluss zu treffen. Seid männlich, seid stark. Gott segne euch. Amen.